Ja, ich begrüße Sie. Guten Morgen. Zwei Ankündigungen vorweg. Das eine ist, bitte um Entschuldigung und bitte um Geduld. Unser Netzangebot ist, nachdem wir jetzt die technischen Probleme insbesondere beim Runterladen evaluiert haben und nochmal mit den Technikern rückgekoppelt und so weiter, in der nächsten Woche wahrscheinlich under construction. Also wir werden dann nochmal grundsätzlich was umbauen, sodass das Problem mit dem Runterladen, auch insbesondere der Audio-Files, aber auch die Word-Files haben ja Probleme gemacht, dann gelöst ist. Also wir haben bei der Gelegenheit jetzt, es gab da so ein Gespräch all derer, die diese neue Lernplattform benutzen. Wir haben also festgestellt, dass dieses neu angeschaffte Modell der Lernplattform Bauprobleme hat, also für die Nutzung von unserer Seite aus nur begrenzt geeignet ist. Das heißt, wir werden jetzt alles wieder rausnehmen, also der Zugang bleibt für Sie, aber wir werden technisch einen Teil dieser Plattform jetzt sozusagen umgehen. Und von da an wird es mit dem Runterladen hoffentlich kein Problem mehr sein. Tut mir leid, es sind also die typischen technischen Kinderkrankheiten, beziehungsweise wir müssen halt uns mit dem technischen Spielraum vertraut machen, der da vorgegeben ist, und dann unter Umständen feststellen, wir müssen Zusatzanbauten vornehmen. Der Text der Vorlesung von der letzten Woche ist eigentlich, liegt vor und sollte auch schon im Netz sein, aber ich glaube, er ist es noch nicht. Das kann sich aber auch nur noch um Tage handeln, dann ist er da. Tut mir leid. Am Schluss werden aber, das ist jetzt also auch mit diesem Umbau leichter möglich geworden, auch die Mitschnitte, jetzt, ich lasse ja immer dieses Mikro da so mitlaufen, die Mitschnitte im Netz zu haben sein, also im Endeffekt haben Sie dann in allen möglichen Aggregatzuständen nochmal so, wer mag, also nochmal so, um eine Lücke auszubügeln oder nochmal irgendwas reinzuhören, alles da. Danke. Zweiter Punkt. Wir haben heute die seltene Gelegenheit, unseren Wissenschaftsminister sozusagen live auf Besuch in der TU zu besichtigen und ihm Fragen zu stellen. Und deswegen wollte ich ein paar Minuten vor 11 Uhr aufhören. Ab 11 Uhr ist er angeblich im Audimax drüben und ich wollte vorschlagen, dass wir dann zusammen hingehen und an dieser Veranstaltung teilnehmen. Er ist hier auf Einladung unseres Präsidenten. Das heißt, unser Präsident selbst hat den Minister dazu bewegen können, sich dem Gespräch zu stellen. Und ich denke mir, das ist eine gute Möglichkeit. Es ist auch interessant, sich den Herrn mal aus der Nähe anzusehen. Und ich finde es eigentlich auch großartig, dass unser Präsident also da offensichtlich mit Nachdruck auch das Gespräch eingefordert hat. Wenn es Ihnen recht ist, drücke ich jetzt sozusagen auf die Tube mit der Geschwindigkeit und wir brechen kurz vor 11 ab. Das waren die beiden Punkte. Ich komme jetzt zu den Zeittheorien. Heute, das hatte ich letztes Mal schon angekündigt, bewegen wir uns jetzt weg von diesem ausführlich inspizierten äußersten Rand des für uns zeitphilosophisch sozusagen nachvollziehbaren oder versteh- und im strengen Sinne denkbaren. Ich möchte jetzt noch ein letztes Mal diese Schwelle sozusagen in den Blick nehmen, die wir die ganze Zeit umkreist hatten mit verschiedenen Verfahren, auch mit Hilfe verschiedener Quellen oder textlicher Zugänge, Aufschlüsselungen. Und das Problem dieser Schwelle war ja gewesen, dass wir die uns nicht als historischen Schnitt vorstellen können, dass wir sagen können, an diesem Punkt beginnt sowas wie eine Thematisierung von Zeit, so etwas wie die uns vertraute, fundierte, wissenschaftliche Frage nach dem Problem Zeit, sondern wir haben eigentlich eine Schwellenlage vor uns, die wir, wenn überhaupt, also so wie ich vorgeschlagen hatte, versuchen können, in einem Doppelzugriff einzukreisen. Einerseits objektivierend von außen, so als ob wir quasi kulturenthoben Ethnologen wären, die unsere eigene Kultur, aber auch alle andere so aus Vogelflugperspektive von außen besichtigen können und mit bestimmten formalen Methoden beschreiben. Und zweitens, das war der zweite Zugang gewesen, eine Art Zugang verstehend von innen. Also quasi auf der Suche, in der Rückfrage im Reich der uns vertrauten Theoriebildung, in der Rückfrage auf der Suche nach dem ältesten, frühesten oder sozusagen ja, im Grenzwert noch verstehbaren, das für uns sozusagen die Problemstellung repräsentiert, die uns interessiert. Also die Suche nach dem frühesten, ja, oder äußersten Rand des Horizonts der Thematisierung des Zeitproblems in dem Sinne, wie wir es uns relativ selbstverständlich als das Zeitproblem eben vor Augen führen, wenn wir Theorie treiben. Die Schwelle liegt, das war aus beiden Perspektiven sinnfällig gewesen, irgendwo im Bereich derjenigen Verschiebung, die das griechische Zeitverständnis von einem etwa von dem ägyptischen Typ trennt. Dass da ein Unterschied ist, ein gewaltiger Unterschied, das hoffe ich, ist herausgekommen, sowohl in dieser Außenperspektive als auch bei dem Versuch, sozusagen von innen her die griechischen Denkstrategien zu erkunden. Den Unterschied so im Lesen, Sehen oder Spüren, das ist Sache. Eine ganz andere ist es, präzise zu fassen und zu formulieren, worin dieser Unterschied denn genau besteht. Wir hatten da also sozusagen vielerlei und eigentlich eher umkreisend registrieren können. Blicken wir in die griechischen Quellen, so verfängt sich in ihnen einfach sofort ein Stück unseres ureigensten Problemsinns. Etwas, was in diesen Texten, nachdem man sich sozusagen in die Kompliziertheit der Sprache, in einzelne Vokabeln eingearbeitet, was in diesen Texten angesprochen ist, können wir sozusagen sofort diskutieren. Wir können versuchen, das gedanklich zu hantieren. Zum Beispiel dieses raffinierte Prozessdenken von Anaximander, der die Eigenschaft der Bestimmtheit und das sinnfällige Werden, Vergehen der Dinge verbindet mit dem Problem einer spezifischen, unterschwellig darin sozusagen eingefalteten temporalen Macht des Unbestimmten, aus dem her diese Bestimmungsprozesse eigentlich nur gedacht werden können, sodass man sich dieses Unbestimmte, auch wenn es eigentlich eine negative Größe ist und auch eine Prozessgröße, dass man sich dieses doch zum einfachen Werden und Vergehen, zu dem Sinnfälligen hinzudenken muss. Das war eine dieser sozusagen für uns als Problemfragen gedanklich gut hantierbaren, nicht einfachen, aber gut hantierbaren Themenstellungen. Ein zweiter Punkt war Heraklits Zuspitzung auf das Einmalige und Plötzliche, auch auf das spielerisch Willkürliche und doch jeweils nicht wieder rückgängig machbare jedes einzelnen Moments, wenn man ihn reflektiert. Auf gewisse Weise ist gerade diese Reflexion auf das Singuläre, das radikal Singuläre, philosophisch schwindelerregend, und dieser Gedanke der Jeweiligkeit, ich hatte die Brücke zu Heidegger hergestellt, ist einer der radikal modernes, könnte man sagen. Also man kann in ganz aktuellen, modernen oder sogar postmodernen Theorien genau, also nicht genauso, aber seelenverwandte Denkanstrengungen finden, die um dieses Problem der Singularität kreisen und die thematisieren dieses Problem der Regel. Sie erinnern sich bei Heraklit, die Regel ist nur eine Spielregel, wie wenn Kinder spielen. Eigentlich gibt es sozusagen diese Wiederholungsmomente gar nicht, oder jedenfalls, wenn man darüber nachdenkt, kann man sie nicht wirklich als Wiederholung begreifen und muss jeweils jeden Moment einzeln als Singuläres verstehen. Diese Überlegung, also diese Kritik an der Wiederholung oder an der Regel, die ist radikal aktuell, wenn man so will. Ist abenteuerlich, wenn man sich klar macht, was für eine Zeitspanne uns trennt von diesen alten Fragmenten. Ja, also das waren sozusagen diese Punkte, wo wir spontan was damit anfangen können, mit bestimmten Texten, ebenso wie uns wahrscheinlich diese ägyptischen Grabinschriften, ich habe das vorgelesen mit der Maat und so weiter. Ja, wir können uns das irgendwie zurechtlegen, aber es ist, denke ich, schwer, das sozusagen spontan mit irgendwas Erfahrenem, Erlebtem, auch schon sozusagen Durchdachten zu verbinden. Also die bleiben uns ebenso fremd, wie uns in dem Griechischen irgendetwas vertraut anmutet. Wie soll man jetzt diese Verschränkung zwischen dem Fremden und dem eigenen Zeitdenken, die irgendwo diese Schwelle ausmacht, wo wir sagen können, danach ist es dann unsere eigene Theoriegeschichte, wie soll man die beschreiben? Wie soll man insbesondere das prägnant, spezifisch eigene, sagen wir mal, möglicherweise neue, dieser griechischen Herangehensweise beschreiben? Ich nenne da jetzt auch nur einige vorsichtige Stichworte, weil ich glaube, es hat keinen Sinn, das sozusagen durch einen Begriff oder eine Charakterisierung zu objektivieren und einzufangen. Ich denke, es ist tatsächlich der Unterschied zwischen zwei Welten, mit denen wir da zu tun haben, und man muss sehr viel beschreiben und erzählen und abschreiten, um diese Differenz, die im Griechischen liegt, zu verstehen. Aber wenn man also mal einige Stichwörter wagt, dann könnte man sagen, dass aus dem Griechischen herangehen, schon bei Anaximander, bei Heraklit ganz sinnfällig, eine Art spielerischer Problemsinn spricht. Eine Art bohrender Neugier und eine eigentümliche individuelle Unbeschwertheit, sage ich jetzt mal, in der Praktik des Fragens, des Fragenstellens. Eine Unbeschwertheit, die man auch im Rückblick oft sozusagen dann Freiheit genannt hat. Das ist ein Topos. Mit den Griechen entsteht die Freiheit, die Individualfreiheit, die Gedankenfreiheit und dergleichen. Freiheit finde ich ein sehr schwieriges Wort. Es ist aber, glaube ich, deutlich, dass an solchen Überlegungen, also auch sozusagen radikal kühn einzeln gewagten Überlegungen, wie denen von Heraklit oder Anaximander, etwas ins Auge springt. Wir haben hier mit einem Autor zu tun, wir haben mit einer gedanklichen Geste zu tun, die sozusagen in keiner Weise reduziert werden kann auf eine institutionelle Form, eine Üblichkeit, eine Normalität, irgendetwas, in das eingebettet sozusagen als ganz normale Objektivierung bestimmter Aspekte einer Kultur verständlich macht. Diese Denkgesten haben sozusagen Eigennamen. Die griechischen Sätze, könnte man auch sagen, gehen auf Risiko. Sie rütteln an Ordnungen und problematisieren, ohne gleich sozusagen die fertige Antwort oder Ersatzlösung anzubieten. Und das hat nicht nur den Charakter einer Kreativität im Kopf, sag ich mal, so eines Elfenbeinturmspiels, sondern, das hatte ich auch angedeutet, Leute wie Anaximander oder Heraklit waren zwar Intellektuelle und sie waren auch angesehene Meister des Nachdenkens und des Worts insbesondere, aber sie waren auch sozusagen für den zeitgenössischen Kontext, ich sag mal, frech. Sie waren also respektlose Geister, sie waren in keiner Weise Priesterfiguren oder etwas in der Art, sondern sie waren Angehörige einer kleinen Szene, kann man sagen, die es sich leisten konnte, schamlose Probleme zu diskutieren. Schamlosigkeit, das wäre auch eine mögliche Übersetzung für Philosophie. Also frech, neugierig, in gewisser Weise aufdringlich, Traditionsbestände radikal drehen und wenden und in Frage stellend und auf ketzerische Bemerkungen setzen. So könnte man sich diese Szene vorstellen, die dann ja mit der platonischen Textkorpus auch noch erheblich deutlicher beschrieben wird für uns. Da finden wir ja dann wirklich Figuren im Dialog und können uns tatsächlich vorstellen, dass das, naja, Subkultur ist jetzt das falsche Wort, aber eine bestimmte, ein Kommunikationsstil unter bestimmten dialogisierenden, tendenziell sozusagen freien Bürgern, die Zeit hatten und Spaß hatten, sich mit diesen, ja, Gedankenabenteuern, Wortabenteuern zu befassen, dass es diesen Charakter hatte. Und also überhaupt nicht vergleichbar, wenn ich nochmal rückblende, mit diesen, also mit Institutionen, wie meinetwegen diesen Sonnenpriestern, die sozusagen eine kultische Staatsaufgabe, Wirklichkeitsherstellungsaufgabe im Namen aller vollführen, wenn sie beispielsweise sich um diese Rationalisierung, wenn man das jetzt mal modern ausdrückt, der Problematik des fortwährenden, mitlaufenden Erinnerns kümmern mussten. Also der Vergleich hinkt. Ich sage das jetzt nur mal, um den Kontrast rauszustellen. Das war sozusagen eine Bohème, die griechischen Intellektuellen, auch die uns überliefert sind. Sie haben sich gemeldet, ganz dringende Frage, oder? Wegen der Zeit bin ich jetzt ein bisschen eiliger. Sie hatten sich gemeldet? Nein? Nee? Ach, dann habe ich das falsch verstanden. Gut. Ja, ich wollte noch einmal ein klassisches und auch irgendwie bezeichnendes Beispiel bringen, das auch etwas anders gelagert ist, also das passt auch zu dem, was wir dann heute noch weiter besprechen, das diesen Kontrast nochmal von der anderen Seite her anleuchtet. Griechisch-ägyptisch. Ich hatte schon einmal den griechischen Historiker Herodot zitiert, der die ägyptischen Priester nach der Geschichte Ägyptens fragt, sie erinnern sich und sich dann kolossal wundert, dass es aus hunderten von Königsgenerationen außer einigen bleibenden Bauwerken, die man diesen dann jeweils zuschreibt, keinerlei Ereignisse zu berichten gibt. Nun war es, wie nicht nur Herodot berichtet, für die Griechen ganz besonders merkwürdig, also jetzt jenseits dieses Umgangs mit Geschichte, wie die Ägypter mit dem für ihre gesamte Kultur ja zentralen Phänomen der jährlichen Nilüberschwemmung umgehen. Also ein Problem, das wir heute so als, ja, wir würden vielleicht sogar sagen, ökologisches Problem, aber jedenfalls eine Frage, die wir heute als eine Frage nach Natur begreifen würden. Über die Natur des Flusses Nil, also man muss sich vorstellen, das ist der Nil mit seinen Überschwemmungen ist sozusagen der zentrale Faktor für die ägyptische Landwirtschaft und eigentlich für das gesamte Gemeinwesen. Ernährung und alles weitere hing an der Frage der Nilhochwasser, also des Wassers des Nils und auch der Hochwasser. Und nun schreibt Herodot über die Natur des Flusses, ich zitiere, habe ich weder von Priestern noch von jemandem etwas erfahren können, noch sonst von jemandem. Ich hätte gern wissen wollen, warum der Fluss von der Sommersonnenwende an fast 100 Tage lang so wasserreich strömt und auch, warum er nach deren Verlauf dieser 100 Tage wieder zurückgeht, wobei er sein Bett nicht ganz füllt und den ganzen Winter über den niedrigen Wasserstand bewahrt, bis wieder zur Sommersonnenwende. Hierüber konnte mir kein Ägypter eine Auskunft geben. Keiner konnte meine Frage beantworten. Ende des Zitats. Herodot diskutiert dann drei mögliche Theorien zu diesem Problem des Nilhochwassers. Und zwar sind das Theorien, wie er schreibt, die einige Griechen entwickelt haben. Also griechische Erklärungstypen. Folgende sind das. Eine erste besagt, die Passatwinde seien die Ursache. Also Herodot arbeitet mit dem Terminus Ursache, Aitia. Also die erste griechische Theorie besagt, die Passatwinde seien die Ursache für das Anschwellen des Flusses. Sie hinderten nämlich den Nil in das Meer hinauszuströmen. Eine zweite Theorie macht die Strömungsrichtung des Ozeans verantwortlich. Der größte aller Flüsse, Ozean, fließe nämlich rund um die ganze Welt. Und wie der strömt, beeinflusst dann die Nilströmungsrichtung. Eine dritte Erklärung hat zwar das meiste für sich, sie ist aber trotzdem ganz falsch, stellt Herodot fest. Die dritte Erklärung lautet nämlich, der Nil schwelle durch eine Schneeschmelze im Quellgebiet an. Herodot verwirft diese dritte, wie gesagt ebenfalls griechische Erklärung, mit dem Verweis auf die Temperaturen, die er nämlich kennt in Libyen und Äthiopien. Der Nil komme aus der heißesten Region der Welt und das schließe Schnee als Erklärung aus. Herodot selbst versucht sich dann an einer, würden wir sagen, thermischen Erklärung. Seine These ist, durch die übergroße Hitze ziehe die Sonne im Süden, also am Oberlauf des Nils, derart viel Wasser an, nach oben, das dann verdunste und sich in der Luft verteile, dass die Winde aus südlicher Richtung nach dem Winter extrem wasserreich seien, dort zugleich aber auch im Winter regnen am Oberlauf. Der Nil im Norden erhalte hingegen weder im Winter noch im Sommer direkten Regen, verdunste aber im Winter mehr als die anderen Flüsse und werde im Sommer von diesen dafür überproportional von Süden her mit Wasser gespeist. Also, die Einzelheiten sind nicht so wichtig. Sie sehen eine relativ komplexe Erklärung, die den Verdunstungsfaktor und so weiter mit einbezieht. Soweit, so gut. Für Herodot war also klar, irgendein Klimaeffekt im Bereich der Nilquellen musste wohl für das Hochwasser die Erklärung sein. Und er denkt das Problem in Kategorien von Ursachen, die man empirisch irgendwo klären kann und die sozusagen aus Gesetzmäßigkeiten ohne Rest dann dieses Phänomen erklärbar machen würden, wenn man sie alle kennt. Was die Nilquellen angeht, so berichtet Herodot nun weiter, habe er dazu einmal doch in der Tat eine Auskunft bekommen, und zwar von einem Ägypter aus Sais, einem Schreiber. Und nun zitiere ich noch einmal. Von ihm aber hatte ich den Eindruck, dass er sich einen Witz erlaubte, als er behauptete, er kenne sie genau, diese Ursache des Nilhochwassers. Er erzählte Folgendes. Zwei Berge liegen zwischen, also er kenne vor allem die Nilquellen. Dieser Ägypter erzählte dann Folgendes. Zwei Berge liegen zwischen der Stadt Syene in der Thebais und Elefantine. Sie haben scharfe Gipfelspitzen. Der eine Berg heißt Krophi, der andere Mophi. Die abgrundtiefen Quellen des Nils strömen aus der Mitte zwischen beiden Bergen. Die eine Hälfte des Wassers fließe nordwärts nach Ägypten, die andere nach Äthiopien südwärts. Ende des Zitats. Herodot hält eine solche simple Vorstellung und auch diese Aussage als Antwort auf die Frage nach den Nilquellen als Ursache für das Hochwasser für abstrus. Er selbst hatte nämlich die Gegend bereist und dort völlig andere landschaftliche Verhältnisse vorgefunden. Und die Züge dieser Erklärung sind ihm auch sozusagen von vornherein erkennbar mythische Züge. Symmetrische Berge, in der Mitte fließt, in zwei Richtungen, dann diese beiden Namen. Also eine Erklärung letztlich ohne jeden Genauigkeitswert. Das also entscheidend ist jetzt mal, und abgesehen von sozusagen der Triftigkeit der Hypothesen, die unterschiedliche Fragerichtung. Um das nochmal deutlicher zu machen, nochmal jetzt Perspektivwechsel, eine Quelle aus Ägypten. Also hier hatten wir schon mal den Schreiber aus Sais, mit dem Herodot womöglich gesprochen hat, der also diese kurze Geschichte von dem, wie das da aussieht, bei den Nilquellen erzählt. Eine zweite Quelle bezieht sich auf eine ägyptische Felsinschrift aus der Ptolemäerzeit, die berichtet, dass der König, also jetzt eine ägyptische Quelle, dass der König Djoser um 2750 vor Christus, also lange vor der Ptolemäerzeit, einmal doch gefragt habe nach der Nilüberschwemmung. Allerdings nicht aus Wissbegier, sondern aus einem drängenden politischen Anlass. Es hatte nämlich zu dieser Zeit 7 Jahre lang kein Nilhochwasser gegeben und es herrschte eine verheerende Dürre. Jetzt Zitat dieser ägyptischen Inschrift, wieder zu dem Thema Ursache der Nilhochwasser, jetzt ägyptisch, griechisch formuliert, oder aber, was hat es damit auf sich, mal vorsichtiger gesprochen, allgemein aus der ägyptischen Perspektive. Djoser wird in der späteren Quelle in erster Person zitiert. Er weiß also nicht, was tun. Er fragt nach dem Nilhochwasser. Da beschloss ich, mich zur Vergangenheit zurückzuwenden und ich fragte einen Angehörigen der Priesterschaft des Ibis, den obersten Vorlesepriester Imhotep, den Sohn des Ptah südlich seiner Mauer. Wo entspringt der Nil? Wer ist der Gott dort? Imhotep, ich kürze das jetzt etwas ab, folgt man jetzt dieser ägyptischen Inschrift, der rüstet jetzt keine Forschungsexpedition ins Innere Afrikas, um dann mal zu gucken, wo entspringt denn der Nil und wie sieht das da aus, sondern Imhotep konsultiert die heiligen Schriften im Lebenshaus von Hermopolis. Aus diesen Schriften geht dann in aller Klarheit hervor, dass der Nil entgegen allem Augenschein in der Gegend von Elefantine entspringt und dass Phnum, der Herr dieser Stadt, der für die Nilquellen zuständige Gott sei. Es ist, lautet das Dokument weiter, eine Stadt inmitten des Wassers, aus der der Nil entspringt, mit Namen Elefantine. Sie ist der Anfang des Anfangs, der uranfängliche Gau gegenüber Wawat. Sie ist die Vereinigung des Landes, der Urhügel, der Thron des Re. Angenehm zu leben ist der Name seiner Wohnung. Die beiden Höhlen ist der Name des Wassers. Sie sind die beiden Brüste, die alle guten Dinge ausströmen. Hier ist das Bett des Nils, darin er sich verjüngt. Phnum ist dort als Gott. Als der König Djosa, der diese Frage stellt, wo entspringt der Nil, das dann erfahren hat, ist er zwar nach griechischen Begriffen in beklagenswerter Weise desinformiert in Bezug auf die Herkunft des Nils und vor allem seiner Überschwemmungen, aber das ägyptische Dokument berichtet, dass der König hochzufrieden ist. Er ist sozusagen modern gesprochen im Besitz aller notwendigen Daten, die er braucht, und er weiß jetzt auch genau, was zu tun ist. Er weiß nämlich, an welchen Gott muss er sich wenden, um dieses Hochwasser wieder auszulösen und das Problem der Dürre zu beenden. Prompt, so endet diese ägyptische Inschrift, erscheint dann der Gott, der Zuständige, dem König, auch kurz darauf im Traum, sagt ein Ende der Hungersnot voraus und die Katastrophe ist beendet. Sie sehen den radikalen Unterschied in der Haltung. Darauf kommt es mir jetzt also an. Die ägyptische Haltung ist selbst da, wo es noch ums Wissen wollen, also wo es wirklich ums Wissen wollen geht, letztlich eine sozusagen der andächtigen Hinnahme einer Auskunft, die aus einer verbürgten Quelle stammt. Man erstrebt Hinweise, aber man sozusagen sucht nicht im griechischen Sinne Wahrheit, empirische Wahrheit, endgültige Klärung und dergleichen, sondern man möchte Zeichen, Deutungshilfen im Zweifel und eben nicht Angaben, die sich auf Ursachen oder Kausalitäten oder dergleichen beziehen. Und auch keine Angaben, die sozusagen nur dann gelten, wenn man sie sich entweder selbst denken kann oder auch nachforschen und sich mit den eigenen Augen überzeugen. Der Grund dieser tiefgreifenden Differenz in der Art, ja, zu fragen, möchte man fast gar nicht sagen, also sozusagen sich dem Phänomen zuzuwenden, dem, was wir vielleicht als modern als Problem bezeichnen würden, der Grund dieser tiefgreifenden Differenz besteht nicht etwa in mangelnder Wissbegier der Ägypter. Der König, der fragt nach den Nilquellen, ist auch begierig, die Auskunft zu erhalten, die ihm fehlt. Der Grund liegt auch nicht darin, dass die Ägypter irgendwie dümmer wären, sondern es ist eine andere Konstruktion des sozusagen wissenswerten, wissbaren oder überhaupt eine andere Konzeption von Wissen, mit der wir hier zu tun haben. Für die ägyptische Welthaltung gibt es sozusagen per se das Unerforschliche, das von vornherein als mysteriös akzeptierte, akzeptierbare, als eine Sphäre, aus der heraus man dann Zeichen bekommt, die dazu hinreichen, zu wissen, was zu tun ist, praktisch. Aber vor allem bezogen auf Verhaltenslösungen. Wie verhalte ich mich in der und der Situation? Also könnte man auch sagen, nicht bezogen auf allgemeine Fragestellungen, sondern auf konkrete Verhaltensratlosigkeiten. Mit dem Unerforschlichen in irgendeiner Weise konfrontiert, mit Fragestellungen, also in Unruhe versetzt und zum Fragen gebracht, geht es für die ägyptische Perspektive vor allem um Hinweise, die dann richtige Umgangsweisen eröffnen. Ziel, Sorge und Fürsorge für die Welt. Für die Welt, wie sie ist, dass sie fortdauert, dass sie gedeiht, prosperiert und so weiter. Die griechische Sicht ist radikal anders. Sie kennt in dem Sinne nicht das per se Unerforschliche, sondern nur jeweils vorläufige Unbekanntheiten oder Geheimnisse. Das Wissen, das ich nicht habe, ist aus griechischer Perspektive tendenziell immer das mir noch vorenthaltene Wissen. Das, nach dem ich strebe, das ist letztlich möglichst, also ein Schleier, den es möglichst ganz beiseite zu schieben gilt, oder die Nuss, die ich zu knacken habe, und an der sich sozusagen meine Arbeit, meine Problematisierungslust und auch meine Fragelust und meine gedankliche Arbeit in gewisser Weise erst erschöpfen würde, wenn das Problem vollständig gelöst wäre, beziehungsweise wenn das Problem von einem Typ ist, das nicht lösbar ist, an dem sich dann diese Lust sozusagen unendlich weiter austobt. Also das Fragen, das als Fragen ja, kein vorenthaltenes Wissen gelten lässt oder kein vorenthaltenes Wissen prinzipiell kennt, ist tendenziell das unendliche Fragen. Und auch klar ist, dass die Einheit, also der Ort, an dem sich diese Fragepraxis angemessenerweise abspielt und abspielen darf, durchaus auch ich selbst bin oder wenige miteinander im Gespräch und dergleichen und nicht etwa eine dazu eigens autorisierte Institution. Das heißt, ich allein ganz, im Zweifel ganz ohne Sicherheit oder eine Institution im Rücken ja, steige sozusagen ein in dieses Spiel ums Wissen wollen. Sie wollen protestieren.
Also ganz rational waren die Griechen ja nicht, denn das Orakel von Delphi hat ja eine sehr große Rolle, glaube ich, gespielt, die anderen Orakelstätten. Das war ja nicht das Einzige. Also es gab wohl solche Griechen und solche.
Ja, ich weiß nicht. Mit Sicherheit. Also ich spreche jetzt nicht pauschal über die gesamte griechische Gesellschaft, Kultur etc. etc. Auch nicht die gesamten griechischen Quellen. Es gibt eine ganze Menge andere Textgattungen, die eine andere Sprache sprechen und auch ganz andere Haltungen, Ethiken und dergleichen hindeuten. Ich begrenze das jetzt zunächst mal auf die für uns so vage ahnbare intellektuellen Szene, die sich mit diesen philosophischen Fragen beschäftigt haben. Und selbst da merken Sie, gibt es Unterschiede. Also sicherlich schon der kleine oder große Unterschied zwischen Anaximander und Heraklit, wenn Sie sich erinnern, den Nietzsche angemahnt hatte, dass er sagte, naja, letztlich ist Anaximander einer, der mit einer Einheitsvorstellung arbeitet, die, wo dann doch sozusagen im Ganzen des Apeiron im Zweifel die Dinge immer wieder beruhigt sind, ja, sozusagen, sei es im abstrakten Negativen. Selbst diese gedanklichen Konzeptionen sind sehr unterschiedlich, der Vorsokratiker und später auch. Ich begrenze das jetzt also wirklich auf den kleinen Kommunikationsraum, den wir ahnen als Umraum der Quellen, die ich jetzt angeführt habe und die sozusagen in diese philosophische Welt gehören. Aber ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, also Philosophie als Neugier oder vielleicht sogar Schamlosigkeit zu übersetzen, ist nicht weit hergeholt. Und genau aus dem Grund war die Philosophie ja in der, unter Umständen sogar vom griechischen Mainstream phasenweise, verpönt und wurde strafverfolgt letztlich, auch als sozusagen sozial ungebührliches Verhalten, als ordnungsstörend und unpassend. Ja, wenn man diese Differenz, wie gesagt, das ist alles jetzt sehr andeutungshaft, die ich eben versucht habe zu beschreiben, also ganz grob, ich mache das gleich wieder aus, weil das ist eine sehr behelfsmäßige Gegenüberstellung, auf ein paar Einzelbegriffe reduzieren will. Und zwar tendenziell sozusagen in moderner Terminologie, dann könnte man zum Beispiel, das ist Ihnen vielleicht geläufig, die in der philosophischen Debatte auch im 20. Jahrhundert prominente Differenz verstehen, erklären, etwas zuordnen. Also wenn ich sagte, die ägyptischen Frageinteressen laufen darauf hinaus, Hinweise zu bekommen, Hilfen, aber nicht ein Ganzes zu klären, dann könnte man eher sagen, verstehen und bei diesem, ja also Herodot, schönes Beispiel, aber kommt später noch anderes, bei diesen sozusagen Kausalfragen. Wo ist bitte schön die Ursache und wie habe ich das schlüssige Gesamtkonzept, das ich mir so widerspruchsfrei und endgültig und auch für alle zukünftigen Fälle passend erklären kann, wie das Nilhochwasser funktioniert, das wäre das Modell der Erklärung. Ebenso die dazugehörigen sozusagen Wissenstypen. Das Geheimnis, vor dem man mehr oder weniger in Respekt verharrt, das Problem im Sinne der lösbaren Frage- oder Aufgabenstellung, die Haltung, Aufmerksamkeit, Neugierde, Sorge, Vertrauen, da komme ich nachher nochmal dazu, die Zuordnung Ohr und Auge, die hat Aßmann mal vorgenommen, das kann man jetzt erstmal einfach nur so in den Raum stellen, zeigt sich später vielleicht noch ausführlicher, diese Idee von Empirie, die jetzt zum Beispiel bei Herodot anklang, in Augenschein nehmen dieser Quellflüsse und so weiter, läuft auf sozusagen optische Kontrolle, aufs Auge hinaus. Und das Ohr ist tendenziell das Organ sozusagen der Auskunft, die man erhält von jemandem, dem man zuhört und der autorisiert ist, eine Wahrheit zu verwalten und zu sagen. Interessant für uns, diese Punkte, also sozusagen ganz grob die Zeitlichkeitstypen, die man dem zuordnen kann, und darum wird es gleich gehen, diese Frage nach der Charakterisierung des Anfangs. Wir haben gesehen, dass die, also speziell die ägyptische Mythologie nur überhaupt als Vorgeschichte sowas Geschichtsartiges anzubieten hatte, dann aber eigentlich die Selbstreflexion auf die eigene Dauer der eigenen Kultur, Stichwort Königstabellen und so weiter, eigentlich als anfangsloser Dauerzustand funktioniert. Es ist nur noch tabellarisch aufgeführt und davor gibt es höchstens sozusagen eine mythische Einkleidung, Vorgeschichte. Im griechischen Kontext, da gibt es natürlich jetzt ganz viel Unterschiedliches zu besichtigen, hatten wir diesen ersten Punkt und den zweiten. Anfang steht in Frage, wiederkehrende Entstehung, also diese Frage des Werdens, diese Prozessfiguren gesehen. Und jetzt steht hier schon ein zweiter Punkt, da komme ich gleich drauf, Schöpfung eines Demiurgen, völlig andere Figur. Aber jedenfalls auch eine, die dem der Anfangsfrage sich hundertprozentig stellt und auch mit Antwortversuchen auf die Anfangsfrage sozusagen theoretisch eingeht und nicht etwa das Anfangsproblem ins Dunkle verschiebt, wie das bei der ägyptischen Strategie eher der Fall ist. Ja, und hier unten die Punkte Auskünfte durch Zeichen, das hatten wir schon, tendenziell Götter, also auch interessant. Josa fragt, erstens, wo ist das mit dem Ursprung des Nils? Aha, Stadt identifiziert, und dann gibt es da den Gott, der zuständig ist, der wohnt in der Stadt. Also Auskünfte sind tendenziell Auskünfte der Götter. Das ist bei den Griechen auch vollkommen anders, wenn überhaupt, dann dreht sich hier das Begehren nach Wissen letztlich um die Idee einer Wahrheit in der Schrift. Kommen wir auch nochmal drauf. Kann ich ausknipsen? Ja, noch ein Punkt, vielleicht mache ich es doch nochmal an. Hier an diesen etwas ungeklärten Gegenüberstellung Sorge, Vertrauen vielleicht. Nochmal, interessant ist eigens, entfaltet zu werden. Erinnern Sie sich an die Rolle der Wiederholung, die Rolle der Wiederkehr. Diese ist zeittheoretisch, aber auch ontologisch zentral im griechischen Raum. Und in gewisser Weise war sie ja sozusagen, wenn dort uns um die Fortdauer ging, auch wichtig für den Kult der Sonnenpriester und der Pharaonen. Im Ägyptischen war es aber so, dass man für die Wiederholung fortwährend regelrecht Sorge tragen musste. Im griechischen Denken verhält es sich im Grunde genau umgekehrt. Wo man auf die Wiederholung stößt, also wo man sie einmal als sich wiederholend, ein Phänomen als sich wiederholend erkannt hat, da nimmt man sie als stabile Gegebenheit an und interpretiert sie im Zweifel selbstbewusst als eine dem Gedanken erschließbare Regelförmigkeit, tendenziell als ein Gesetz. Der Sonnenlauf, jeden Morgen geht sie auf, abends geht sie unter und so weiter, kann sich über Jahrhunderte hin erstrecken, wird von den Ägyptern akribisch überwacht, kleinste Abweichungen werden sozusagen besorgt notiert und tendiert zur Katastrophe. Das heißt, das Interesse läuft in keiner Weise darauf hinaus, sozusagen sich an der Regel zu orientieren, die sich hier zeigt, sondern nur an der Abweichung. Haltung der Sorge. Verglichen damit sind sozusagen ist die griechische Perspektive eine geradezu des Urvertrauens. Da ist was regelmäßig, also haben wir da doch sowas wie eine Ordnung vor uns, ein Gesetz oder dergleichen. Und dann interessiert, gedanklich gesehen, die Form dieser Regel und nicht etwa die Frage, ob es nicht vielleicht doch keine Regel ist und es alles nur als Regel erscheint und im Grunde alles ganz prekär ist. Also eine fast diametral entgegengesetzte Haltung. Und Sie sehen, dass diese Art von Vertrauen, das sich Wiederholende, enthält in sich eigentlich eine intellektuell erschließbare Form der Regel, dann sozusagen in der Nussschale als die Urform für das, was man später ein Naturgesetz nennen wird, eignet. Ich hatte das aber mehrfach betont, auch wenn Anaximander zum Beispiel von Werden und Vergehen spricht und so weiter, so etwas wie Natur ist in den Texten jedenfalls der Vorsokratiker nicht erkennbar und ist dieser Welt auch fremd. Es gibt aber bereits dieses Moment der Gewissheit, dass es innerweltlich feste und nicht etwa nur durch rituelle Anstrengungen in der Dauer gehaltene Regeln gibt. Denen mag der Mensch vielleicht schicksalhaft ausgeliefert sein, aber er setzt, und das ist jetzt wichtig, er setzt nicht die Geltung der Regel aufs Spiel, indem er die Geltung hinterfragt und über sie nachdenkt. Also die Regel ist erstens vorhanden. Ich kann darauf vertrauen, dass der Kosmos Kosmos ist, viel an ihm ist geordnet. Und zweitens, indem ich selbst reflektierend auch die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass es keine Regel sei, überhaupt reflektiere, neugierig reflektiere, stelle ich nicht durch diese Praxis bereits die Geltung der Regel aufs Spiel, riskiere ich nicht sozusagen eine Unordnung in der Ordnung. Das war auch einer der vielen Aspekte, der vermutlich in dem ägyptischen Horizont vollkommen anders war. Also indem ich sozusagen abfalle vom Glauben, dass es gelingen kann, weiterzuerinnern oder dergleichen, unterlasse ich die Praxis, die geboten ist. Und damit riskiere ich sozusagen selbst schon ontologisch gesehen durch das Fragen das, wonach ich frage. Ja, und noch ein Punkt als Aspekt, das ist jetzt hier dieser Punkt zur Schrift, ist interessant und er wäre Anlass für eine gesonderte Vorlesung. Vielleicht mache ich das mal, wenn es Interesse gibt. Mit der griechischen Denkweise, also dieser Reflexionskunst der Theoria, ändert sich peu à peu, aber eigentlich in rapider Geschwindigkeit die Funktion der Schrift. Die Schrift bekommt, genauer gesagt, eine ganz neue Funktion. Und zwar diejenige, die wir heute für ihre eigentliche Funktion halten. Die Schrift ist nicht mehr primär, wie beispielsweise in dem ägyptischen Kontext, also sowohl diese Hochschrift sozusagen für die Gräber, als auch die vermutlich auch irgendwie notierte technische Alltagsschrift für die Alltagsgeschäfte und den Handel. Die Schrift ist eben nicht mehr primär wie dort eine Verewigungs- und Fixierungspraxis, die festhält, entweder auf Dauer im offiziellen Erinnerungsraum oder aber so lange wie nötig. Sie fixiert zwar im Griechischen, könnte man sagen, Sinn, aber sie ist zugleich auch dasjenige Medium, in dem der Sinn in der Form aufbewahrt und zugänglich gemacht wird, dass er als problematischer Sinn, als etwas, das fraglich sein kann, überliefert wird. Im griechischen Kontext entspringt die Praxis nicht allein Denkwürdigkeiten und Wahrheiten oder zur Fortdauer aufzubewahren, sondern Probleme zu tradieren. Man könnte sagen, genau dadurch, dass die Schrift nicht nur sozusagen etwas Fertiges, sondern auch etwas Fragliches in der Form der Fraglichkeit zu fixieren geeignet ist, genau dadurch wird auch die griechische Kultur auf so eine singuläre Weise zum Geburtsort von Wissenschaft. Sie kultiviert die Neugier, die bestimmte Regeln sucht und sieht, aber zugleich immer auch in Frage stellt, beziehungsweise in dem Zustand weiter tradiert, dass man sie weiter in Frage stellen kann. Und sie rettet dadurch sozusagen Probleme. Probleme, die dazu da sind, dass jederzeit, so wie man selbst über diese Probleme nachgedacht hat, nur eben nochmal anders, die anderen diese Probleme aufgreifen können und an ihn weiterdenken. Also das Kollektiv der Leser sozusagen mit nach vorne hin offenem Horizont entsteht mit dieser Schriftkultur, deren Aufgabe es ist, sozusagen diese luxurierende Fragekultur, die zwar Antworten erbringt, aber eigentlich im Sinne eines Spiels des Weiterfragens, sozusagen mit einer eigenen Form von Materialität auszustatten, die dann auch wiederum Institutionen schafft, die mit sowas arbeiten. Wissenschaft ist eine Institution, die im Grunde auch diese Techniken sozusagen der kontrollierten und tradierten Neugier perfektioniert. Ja. Die Art und Weise, in der unter den Bedingungen einer dialogischen sowie auch eben schriftsprachlichen Neugierkultur die gesicherte Wahrheit dann letztlich zu denken wäre, also zwar problematisch, aber in der Diskussion sozusagen erhärtet, damit als etwas zu denken wäre, das die bloße Meinung übersteigt, das ist dann das Thema der klassischen griechischen Philosophie. Gegensatz Wahrheit, Meinung. Und damit sind wir dann bei unserem nächsten Autor angelangt und Sie werden ihn alle mehr oder weniger gut kennen, den ersten unvergleichlich und zeitlos aktuellen Programmatiker der Wahrheit. Wahrheit als Aufgabe und Zielidee dieser Neugierkultur, das ist Platon. Auch Platon lässt Ägypter zu Wort kommen. Und damit setze ich jetzt ein, und zwar in dem langen Dialog Timaios, in dem es um die Frage des besten Gemeinwesens geht, aber auch und vor allem um die Frage der Entstehung der Welt. Also diese Passagen interessieren uns hier am meisten. Gleich zu Anfang erwähnt einer der Gesprächspartner, also da gibt es mehrere, die da sprechen in dem Dialog, wie meistens, Kritias heißt der da jetzt spricht, dass der griechische Politiker Solon sich in Ägypten wiederum in der Stadt Sais nach den alten Zeiten erkundigt habe. Solon habe dann auf, also im Grunde ging Solon auch um die Geschichte in Athens, und er habe dann auf eigene Faust versucht, das alte Athens durch die Addition von Jahren zu berechnen, die vielleicht die Nachfahren der mythischen ersten Hellenen Deukalion und Kyra gelebt haben. Also Solon wollte so eine Art ordentlicher Geschichte Athens, auch mit Datierung, und hat dann da bestimmte Lebenszeiten addiert, und laut Platon habe der Ägypter, mit dem er dann da spricht, ein alter Priester, gelacht und gesagt: Ach Solon, Solon, ihr Hellenen seid noch immer Kinder. Einen hellenischen Geist aber gibt es nicht. Wie meinst du das, habe er, als er das hörte, gefragt. Antwort des Ägypters: Jugendlich seid ihr alle in euren Seelen, denn ihr hegt in ihnen keinerlei alte, auf altertümliche Überlieferung gegründete Meinung, noch ein durch die Zeit ergrautes Wissen. Ende des Zitats aus Timaios. Dann wird erzählt, dass der Priester eine umschweifige Erklärung abgibt, das heißt genau genommen eine Auskunft, also nicht eine Kausalerklärung. Und zwar erläutert er dem Solon ausführlich, wie sich das verhält mit den Generationenfolgen, und stellt quasi den Griechen das vor Augen, was sie nicht haben, nämlich bestimmte, wie dieses Modell Königstabelle, tabellarische Auflistung, wie die Vorgeschichte Urathens wohl eigentlich aussah. Das nun wiederum ist in dem Gesprächssetting, in dem Dialog Timaios, nicht wirklich interessant, also diese Auskunft. Und der Bericht des Kritias, das habe da dieser Ägypter erzählt, als Solon mal nachgefragt habe, wie das wäre mit der Vorgeschichte Athens, bleibt ein Vorspiel. Und nun wird ein anderer Gesprächspartner des Sokrates und des Kritias, eben dieser Timaios, aufgerufen und der geht jetzt grundsätzlicher heran. Und da sehen wir wieder die spezifische Differenz in der Herangehensweise. Timaios rekurriert zur Beantwortung der Aufgabe, eine Theorie vom Staat zu liefern, nicht auf eine solche genealogische Tabellierung dessen, wie es kam, dass, also der Regenten des alten Athen, sondern er gestaltet einen Ursprungsmythos, also eine in sich plausible Geschichte von der Entstehung der Welt. Dieser Mythos, das muss man betonen, ist bei Platon nicht vorgetragen als ein Stück blind geglaubter Weltanschauung, sondern er wird aus ironischer Distanz vorgetragen, sozusagen im Duktus, so hätte es sein können. Also Timaios erzählt eine Geschichte, so hätte die Welt geschaffen werden können. So sagt es nicht, aber also der Duktus ist eine mögliche Erklärung durchzukomponieren. Damit haben wir also in dem Mythos ein Stück Theorie vor uns. Bei Platon hat man das häufiger, entweder die Form des Dialogs oder in den Dialog eingeschachtelt sozusagen kleine oder längere Mythen, die als sozusagen Erzählungen auf Probe bestimmte Erklärungen plausibilisieren, aber Erklärungen, die nicht unbedingt im strikten Sinne sozusagen eine letzte Wahrheit sind, sondern so den verspielten Charakter einer möglichen Erklärung behalten. Also bei einem solchen Mythos handelt es sich um ein Stück, würde man modern sagen, konstruktivistischer Fiktion und nicht etwa geglaubte Weltanschauung. So, für uns ist der Mythos interessant, weil Timaios etwas liefert, was wir bei den Vorsokratikern nicht finden. Er entwirft nämlich zumindest eine Art Quasi-Theorie von der Entstehung der Zeit. Es ist ein im Grunde abenteuerliches Muster, das in gewisser Weise vielleicht sogar dieser mythischen Vorgeschichte der Ägypter ähnelt, nur dass die Ägypter ja sozusagen eine Vorgeschichte erzählen, um dann die Zeit verschwinden zu lassen. Hier haben wir eine Geschichte, die erzählt, wie unter anderem die Zeit entsteht, geschaffen wird. Timaios reicht also nicht ein abstrakter Anfang, auch keine reine Prozessphilosophie oder dergleichen, die man dann so aus zu Ende zu denken hätte, dass das Werden sich im Grunde in sich selbst hinein entfaltet und in dem Sinne natürlich überhaupt keine Figur des Anfangs da drin stecken kann, sondern Timaios verwendet Genesis Werden im Sinne einer handfesten Herkunftsgeschichte. Und er erklärt unter anderem, wie gesagt, die Entstehung der Zeit. Ich sause da jetzt noch ganz schnell durch. Nach dem Mythos des Timaios müssen wir uns die Entstehung der Welt als das Werk eines fleißigen und guten und vor allem technisch geschickten Demiurgen vorstellen. Also eines Gottes, aber eines Handwerkergottes. Demiurg heißt tatsächlich Handwerker. Und das ist nicht unwichtig, es handelt sich um eine anerkannte, aber sozial unterhalb der Krieger oder Politiker angesiedelte Berufsgruppe in der athenischen Gesellschaft. Das heißt, dieser Gott ist keine Überfigur, sondern, man spürt hier deutlich den platonischen Sinn für Humor, er ist eine Art kundiger, freundlicher Bastler. Er liebt auch das Schöne, gestaltet alles möglichst perfekt, aber ist so ein Mensch des Werkelns. Ziel dieses Schöpfers ist die Herstellung von Ordnung. Zitat: Indem nämlich der Gott wollte, dass alles gut und nach Möglichkeit nichts schlecht sei, so nahm er also alles, was sichtbar war und keine Ruhe hielt, sondern in ungehöriger und ordnungsloser Bewegung war, und führte es aus der Unordnung zur Ordnung, da ihm dieser Zustand in jeder Beziehung besser schien als jener. Aber dem Besten war er weder noch, war es weder noch ist es gestattet, etwas anderes als das Schönste zu tun. Und genau das macht dann Timaios. Ordentlich und schön soll die Welt werden. Er gestaltet. Also macht nicht Timaios, der Demiurg. Timaios erzählt, der Demiurg schuf daraufhin die Welt und den Himmel als eine, weil das eine ist schön. Also ist eine Ordnung, aber es ist auch sozusagen perfekt, dass sie eine ist. Und er schuf sie auch dann immer mal wieder nach seinem eigenen Vorbild. Und zwar sollte die Welt damit sichtbar und betastbar sein. Daher verwendet er den Jog Feuer und Erde. Und um beide zu verbinden, nach den Gesetzen der symmetrischen Proportion, noch einmal Luft und Wasser, was dann insgesamt vier Elemente ausmacht. Unter Verwendung dieser vier und gefeit gegen Alterung, Wärme, Kälte etc. schuf der Handwerkergott daraufhin ein vollkommenes oder ja, eins und danach mehrere vollkommene Körperwesen. Wie alles für die Griechen vollkommene, sind diese Wesen in jeder Hinsicht proportional, das heißt, sie sind rund. Ohne Hände, ohne Atmung, auskommen, verfügen diese perfekten Körperwesen über diejenige unter den sieben Bewegungen, die am meisten zu Vernunft und Verstand gehört, das heißt, sie drehen sich im Kreis. In die Mitte der Welt setzt dieser Demiurg dann noch eine Seele, die alles durchdringt, und so bildete er als, Zitat, einen im Kreise sich drehenden Kreis, einen alleinigen Himmel, der einsam ist, aber aufgrund seiner Vortrefflichkeit selbst mit sich zusammenkommen kann und keines anderen bedarf, sondern sich selbst zu Genüge bekannt und befreundet ist. Mittels aller dieser Dinge also erzeugte er ihn als einen seligen Gott. Der Himmel ist göttlich, es sind diese runden Gestalten darin, die sich im Kreisbahn bewegen. Sie ahnen, dass das, sagen wir mal, also die Sinneswahrnehmung durchaus auch erklärt, die man hat vom Himmel. Ja. Und in dieser Schöpfungsphase betont Timaios ausdrücklich, dass die später hinzugekommene Seele, die der Demiurg da reinsetzt zwischen die Gestirne, nicht etwa als die jüngere, also tatsächlich nachträglich zu diesen runden Körpern hinzutritt, denn niemals hätte der gute Demiurg es gestattet, dass das Ältere von dem Jüngeren beherrscht wird. Vielmehr sei ihrer Entstehung nach die Seele eigentlich auch wieder älter als die Körper. Das heißt aber, ich übersetze das jetzt mal, in der Anfangsphase des Weltenbaus herrscht noch eine eigentümliche, allein am Vollkommenheitsgrad gemessene Vorstellung der Rangfolge von Jugend und Alter. Und das heißt, es handelt sich um eine im strengen Sinne nicht zeitliche Vorstellung, sondern das Ältere ist das Vollkommenere und das Jüngere ist das noch nicht ganz so Vollkommene. Es handelt sich eigentlich um eine sozusagen Vorrangsordnung. Und tatsächlich fährt der Dialog dann genauso fort. Die eigentliche Zeit führt der Demiurg nämlich erst später ein, nachdem er sorgfältig dasselbe vom anderen getrennt und die Weltseele mit dem Weltkörper durch das Vermögen der Erkenntnis verbunden hat. Der Schöpfer geht an die Herstellung der Zeit, und zwar indem er versucht, wie es im Text heißt, nach dem Vorbild der ewigen Götter, auch das All so weit als möglich zu einem unvergänglichen Lebewesen zu machen. Die Natur dieses Lebewesens nun war aber eine ewige, und diese Eigenschaft dem Erzeugten vollkommen zu verleihen, war selbstverständlich unmöglich. Also der Demiurg versucht, die Idee der Ewigkeit zu realisieren, das geht aber nicht. So sann er darauf, ein bewegliches Abbild der Ewigkeit zu gestalten und macht, indem er dabei zugleich den Himmel ordnet, von der in dem einen verharrenden Ewigkeit ein in Zahlen fortschreitendes ewiges Abbild, und zwar dasjenige, dem wir den Namen Zeit beigelegt haben. Tage und Nächte, Monate und Jahre nämlich, die es, ehe der Himmel entstand, nicht gab, lässt er dann zugleich mit der Erschaffung jenes mitentstehen. Diese aber sind insgesamt Teile der Zeit, und das war und das wird sein, sind gewordene Formen der Zeit, die wir uns selbst unbewusst unrichtig auf das ewige Sein übertragen. Denn wir sagen doch, es war, ist und wird sein. Der richtigen Ausdrucksweise zufolge kommt aber jenem nur das Ist zu. Das War und das Wird-Sein ziemt sich dagegen nur von dem in der Zeit fortschreitenden Werden zu sagen, sind es doch Bewegungen. Dem stets sich selbst gleich und unbeweglich Verhaltenden aber kommt es nicht zu, in der Zeit jünger oder älter zu werden, noch irgendeinmal geworden zu sein oder es jetzt zu sein oder es in Zukunft zu werden und überhaupt nichts von all dem, was das Werden den im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung sich bewegenden Dingen anheftete. Vielmehr sind diese entstanden als Formen der die Ewigkeit nachbildenden und nach Zahlenverhältnissen umlaufenden Zeit. Und so weiter und so weiter. Ich kürze es ein bisschen ab. Die Zeit entstand also mit dem Himmel, damit sollte je eine Auflösung stattfinden, sie als zugleich erzeugte, zugleich aufgelöst würden und nach dem Vorbilde der ewigen Natur, dass jene ihm so ähnlich wie möglich sei, denn das Vorbild ist die ganze Ewigkeit hindurch seiend, der Himmel hingegen fortwährend zu aller Zeit geworden sein und sein werdend. Und so weiter und so weiter. Wir sehen, wir haben hier im Grunde eine schlichte, einfache und dreiwertige Theorie der Zeit, die als Zeit, die wir sozusagen mit Hilfe der sehenden Dingen einteilen, messen, hantieren und denken können, dem Ewigen gegenübersteht. Das Ewige ist ausdrücklich zeitlos im Mythos des Timaios. Und die drei Kategorien ist, war und wird sein, sind Unterteilungskategorien, die in ihren Maßen die vollkommene Zeit nachahmt. Die Allzeit der Ewigkeit ist sozusagen als Nichtzeit eine Perfektionsvorstellung, die dann in dem Modus der Zeit angestrebt, aber nicht perfekt erreicht wird. Man sieht auf Anhieb, diese Theorie des Timaios ist vergleichsweise schlicht gehalten. Ob die Ewigkeit in der Zeit oder aus der Zeit ist, also inwieweit die Ewigkeitskategorie hinein oder hinaus gehört, bleibt etwas unklar. Ich habe am Schluss nochmal so ein Stückchen vorgelesen. Der Status des Himmels, er ist geschaffen, aber er ist ewig und dergleichen, es sei denn, wenn er vergeht, würde alles gleichzeitig vergehen, ist in diesem Mythos nicht wirklich ganz klar zu Ende gedacht. Einerseits ist das Ewige der Zustand der Götter, vollkommen alterslos vor jeglicher Zeit. Und er ist ja der Himmel auch von einem bastelnden Gott, diesem Typs erst eigens geschaffen worden. Und dennoch gibt es diese drei Kategorien, werden, vergehen und ewig sein, die bei der Überlegung, wie die beiden eben sich zueinander verhalten, dann logisch gleichrangig behandelt werden. Ich gehe darauf beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher ein. Timaios als Erzähler des Mythos räumt selber ein, das habe ich jetzt nicht miterzählt oder nicht mit vorgelesen, dass das im Detail nicht wirklich so ausdrücklich ganz genau bestimmt sei. Also es wird da sozusagen einiges angerissen, aber es ist nicht perfekt durchkomponiert. Halten wir fest, der platonische Mythos verknüpft die Zeit, wie sie unter dem Himmel, also auf der Erde und für die Menschen relevant ist, mit der Mathematik der regelmäßigen Bewegungen und der mathematischen Proportionen der Kreisbahn der Himmelskörper und Tag und Nacht und so weiter. Die Vollkommenheit der Zeit ist nur die ideale Vollkommenheit, die sich andeutet, also die ist selbst jenseitig, also nicht ganz jenseitig, aber sozusagen hier nicht zu haben. Sie andeutet sich aber in der, und das ist neu, in der konkreten Chance und Technik der Zeitmessung. Die drei Kategorien, ist, war, wird, sein, orientieren sich zu dritt geordnet auf das Ewige hin, aber sie sind zugleich bezogen auf die Dinge rational berechenbar. Ist eine ganz neue Herangehensweise. Ich werde das beim nächsten Mal nochmal näher erläutern. Sie sehen, wie mit einem Schlag die Thematik der Zeitmessung, die Frage der Empirie und die Frage einer Theorie des Universums, sofern es denn einmal geschaffen worden ist, in seinen Regelförmigkeiten mit zum Zeitthema dazugehört. Ja, soweit für heute. Jetzt haben wir 10:55. Diesen Timaios-Text finden Sie auch im Netz. Ich hoffe, dass also runterladetechnisch und so weiter da vielleicht die Wege sich bahnen. Ich bringe jetzt eben noch die Geräte nach oben und würde dann mit rüberkommen. Aber Sie können auch so schon mal los. Also.